Sie hören den Artikel Schallplatte, Kapitel Technische Daten, Herstellung, Sonderformen, Preßgewicht, Maßnahmen gegen die statische Aufladung und Nassabspielen von Schallplatten, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0. Technische Daten. Die Schallspeicherung erfolgt mechanisch durch Aufzeichnen des Schalls in einer spiralförmigen Rille und gehört zu den Nadelton-Verfahren. Zur Wiedergabe können unterschiedliche mechanische oder elektrische Tonabnehmersysteme verwendet werden. Die technischen Eigenschaften der Schallplatte in der heute verwendeten Form sind in der DIN-Norm DIN IEC 98 festgelegt. Formate. Die technische Ausführung der Schallplatte wurde während ihrer Entwicklung ständig verfeinert, um Spieldauer, Frequenzgang und Haltbarkeit zu verbessern. Die Formate wurden von Anfang an in Zentimetern festgelegt. Die englischen Inch-Bezeichnungen sind nur grobe Näherungen, man beachte. Tatsächlicher Durchmesser 17,5 cm hat die englische Bezeichnung 7 Inch, eine Abweichung von 2,8 mm. Der tatsächliche Durchmesser von 25 cm läuft im Englischen unter der Bezeichnung 10 Inch, eine Abweichung von 4 mm. Und der tatsächliche Durchmesser 30 cm mit der englischen Bezeichnung 12 Inch, eine Abweichung von 4,8 mm. Neben diversen Sonderformaten konnten sich einige Formate als Standard etablieren. Die folgenden sind bei gegenwärtigen Veröffentlichungen anzutreffen: Single mit Durchmesser 17,5 cm und Mittelloch von 38,1 mm, auch 7 mm, und einer Abspieldrehzahl von meistens 45 Umdrehungen pro Minute, selten auch 33 1/3 Umdrehungen pro Minute, mit einer Spieldauer bei 45 Umdrehungen pro Minute von etwa 4 bis 5 Minuten pro Seite. Die 10-Inch-Single mit einem Durchmesser von 25 cm und einem Mittelloch von 7 mm und einer Abspieldrehzahl von meistens 45 Umdrehungen pro Minute, in den 1950er bis 1970er Jahren häufig auch 33 1/3 oder 78 Umdrehungen pro Minute. Das 10-Inch-Single-Format wird nur noch sehr selten für neue Veröffentlichungen gewählt. Maxi-Single oder auch auf Englisch 12-Inch. Durchmesser 30 cm, Mittelloch 7 mm. Abspieldrehzahl meist 45 Umdrehungen pro Minute, weniger auch mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute. Sehr selten Kombinationen beider Geschwindigkeiten auf einer Schallplatte. Spieldauer bis etwa 16 Minuten pro Seite. Schellackplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute dieses Durchmessers hatten etwa 5 Minuten Spieldauer pro Seite. Die Extended Play, auch abgekürzt als EP, Durchmesser 17,5 cm oder 30 cm, Mittellöcher wie Single oder Maxi-Single, Abspieldrehzahl 45 oder 33 1/3 Umdrehungen pro Minute, Spieldauer 5 bis 8 Minuten pro Seite bzw. bei einem Durchmesser von 30 cm bis 15 Minuten pro Seite. Die EP stellt ein Zwischenformat zwischen Single- und Langspielplatte dar. Longplay oder Langspielplatte, abgekürzt als LP, Durchmesser 30 cm, früher auch 25 cm, damals unter dem Begriff Medium Play, abgekürzt MP. Das Mittelloch hat 7 mm, die Abspieldrehzahl beträgt 33 1/3 Umdrehungen pro Minute, selten auch 45 Umdrehungen pro Minute. Die Spieldauer ist etwa 20 bis 25 Minuten pro Seite, das Medium Play, die MP, mit etwa 15 Minuten pro Seite. Kurzzeitig wurden auch Langspielplatten mit 16 2/3 Umdrehungen pro Minute hergestellt, die bis zu 60 Minuten Spielzeit pro Seite erreichten. Diese Platten waren aufgrund ihrer eingeschränkten Tonqualität nur für Sprachaufnahmen, etwa Hörspiele, gedacht, konnten sich aber nicht durchsetzen, da nur wenige Plattenspieler die zugehörige Einstellung aufwiesen. Ihre Herstellung endete rasch, sodass sie sehr selten sind. Langspielplatten für besondere Verwendungszwecke, nämlich zum Beispiel Wiedergabe von vorproduzierten Rundfunksendungen usw., so wurden insbesondere in den USA auch mit einem Durchmesser von 16 Inch, das sind 40,64 Zentimetern, und einer Drehzahl von 33 1/3 Umdrehungen pro Minute hergestellt. Ihre Spieldauer betrug um 30 Minuten pro Seite. Die Rillenlaufgeschwindigkeit einer 30 cm Langspielplatte beträgt außen am Anfang der modulierten Rille bei 29,2 cm Durchmesser 50 cm pro Sekunde und innen am Ende der modulierten Rille bei 11,5 cm Durchmesser nur noch 20 cm pro Sekunde. Damit ist auch die nach innen hin hörbar abnehmende Klangqualität einer Schallplatte zu erklären. Zwischenformate. Durchmesser von 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 11 Inch sind bekannt, jedoch sehr selten. Die angegebenen Spielzeiten sind lediglich grobe Richtwerte, da die tatsächliche Spielzeit unter anderem von der Aussteuerung des Schneidstichels und den tieffrequenten Anteilen, besonders im S-Signal bei der Plattenherstellung abhängt, welche die Packungsdichte der Abspielrille beeinflussen. Plattenschriftarten. Es gibt drei wesentliche Gravurverfahren, von denen zwei noch heute verwendet werden. Die Größe der Rille ist im Laufe der Jahre immer weiter verringert worden. Hatten Shellac-Platten eine Rillenbreite von 120 Mikrometern, ist die heute allgemein verwendete Mikrorille unmoduliert 40 Mikrometer breit. Der Rillengrund hat einen Radius von 8 Mikrometer. Der Rillenabstand beträgt hier bei linearem Vorschub ohne Verwendung von Fühlschrift etwa 70 Mikrometer. Tiefenschrift, Vertikalschnitt. Bei der von Edison und Pathé verwendeten Tiefenschrift wird die Information durch die Eintauchtiefe des Schneidstichels in die Schallplatte eingeprägt. Die Tiefe ist direkt proportional zur Amplitude des aufgezeichneten Signals. Die maximale aufzuzeichnende Amplitude ist gering, da die Eintauchtiefe nicht beliebig groß werden kann. Um hohe Frequenzen wiedergeben zu können, muss die Nadel den Vertiefungen der Rille zudem sehr schnell folgen. Um das zu erreichen, muss die Auflagekraft des Tonabnehmers vergrößert werden, was jedoch zu einem erhöhten Plattenverschleiß führt. Seitenschrift, Horizontalschnitt. Bei der 1888 von Emil Berliner eingeführten Seitenschrift ist die Information in der horizontalen Auslenkung der Rille eingeprägt. Der Vorteil gegenüber der Tiefenschrift ist ein größerer Dynamikbereich und die einfachere Herstellung von Kopien. Auch ist im Gegensatz zur Tiefenschrift das Knistern deutlich reduziert. Die Seitenschrift wurde bei Grammophonen und frühen Plattenspielern verwendet. Sie ist nur für einen Kanal geeignet und lenkte bei Grammophonen über eine Stahlnadel direkt eine in einen Trichter mündende Membran aus. Beim Abspielen einer Monoschallplatte in Seitenschrift mit einem Stereo-Tonabnehmer wird auf beiden Wiedergabekanälen das Monosignal wiedergegeben. Flankenschrift, V-Schnitt. Die von Alan Blumlein bereits um 1930 entwickelte, aber erst 1957 von der EMI vermarktete Flankenschrift ermöglichte erstmals monokompatible Stereoaufzeichnungen. Die Schallinformation für den linken und rechten Kanal wird dabei in die 45-Grad-Flanken der Rille eingeprägt. In der innenliegenden Flanke wird dabei der linke Kanal, in der außenliegenden Rillenflanke der rechte Kanal abgespeichert. Die Richtung der Auslenkung des Schneidstichels ist beim linken und rechten Kanal gegenphasig, sodass ein Monosignal, das mit einem Stereoschneidkopf aufgezeichnet wird, eine Seitenschrift erzeugt. Dadurch ist die Abwärtskompatibilität zu Monosystemen gewährleistet. Wenn eine Stereoschallplatte auf einem Monoabspielgerät wiedergegeben wird, wird lediglich die horizontale Auslenkung der Platte wiedergegeben. Diese entspricht der Summe beider Kanäle. Reinsches Füllschriftverfahren. Das Füllschriftverfahren wurde 1949 von Eduard Rein erfunden und bezeichnet keine eigene neue Plattenschriftart, sondern vielmehr die aussteuerungsabhängige Steuerung des Rillenabstandes auf dem Tonträger. Es wurde entwickelt, um die Spieldauer weiter zu erhöhen. Da die seitliche Auslenkung der aufgezeichneten Rille von der Lautstärke des Tonmaterials abhängt, kann der Rillenabstand bei leisen Passagen verringert werden. In der Praxis wird dazu das aufzuzeichnende Material zeitlich vor dem Schneidkopf abgehört. Der Rillenvorschub wird dann durch die Lautstärke bei der folgenden Umdrehung beeinflusst. Die durch die Verwendung der Füllschrift anstelle des konstanten Rillenabstandes gewonnene zusätzliche Spieldauer ist programmabhängig. Bei Sprache ist sie am größten. Bei Musik kann die Spieldauer bis zum 1,7-fachen betragen. Das Wort Füllschrift war sehr werbewirksam, weil es auch einen volleren Klang suggerierte. Abtastung. Je nach Größe der Rille müssen Abtastnadeln mit verschiedenen Verrundungsradien verwendet werden. Angegeben sind die Größen von sphärischen Abtastnadeln. Normalrille 65 Mikrometer, Mikrorille 25 Mikrometer, Stereorille 15 Mikrometer. Die Normalrille entspricht einer Shellac-Platte mit 78 Umdrehungen pro Minute. Die Mikrorille einer Monoplatte der 1950er und 1960er Jahre, die Stereorille einer bis heute üblichen Stereoplatte. Für die letztere werden heute allerdings meistens modernere Nadelschliffe mit kleineren und differenzierten Verrundungsradien verwendet. Spieldauer. Die Spieldauer einer LP-Saite mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute ist durch die technischen Vorgaben und die gewünschte Klangqualität begrenzt. Ohne Klangverlust sind Spielzeiten bis zu 25 Minuten möglich. Spielzeiten bis zu etwa 28 Minuten je Saite kommen im Pop- und Rockbereich jedoch durchaus vor. In Einzelfällen auch über 30 Minuten. Je lauter man den Inhalt eingraviert, desto weniger Spielzeit steht zur Verfügung. Auch ein hoher Bassanteil wirkt sich hier nachteilig aus, da er größere Auslenkungen beansprucht. Um eine möglichst hohe Tonqualität zu erreichen, vermeidet man es, zu weit nach innen zu schneiden. Insbesondere bei Klassikplatten ist das auffällig. Letztlich ist es so möglich, sehr unterschiedliche Schwerpunkte bei der Optimierung zu setzen bzw. entsprechende technische Philosophien zu vertreten. Den Lautstärkeunterschied nimmt man besonders gut zwischen Hitsamplern und Alben wahr. Ein Musiktitel auf einem Album ist bei unveränderter Lautstärkeeinstellung des Verstärkers erheblich lauter als derselbe Titel auf einer Hit-Kompilation, auf die pro Seite 10 Titel gepresst werden. Noch größer ist der Dynamikunterschied bei zeitgenössischen Techno-, Big Beat-, Trance- und Goa-Schallplatten, die grundsätzlich in LP-Größe gepresst werden, aber nur einen Titel pro Seite enthalten. Diese nur für DJs produzierten Clubtitel sind besonders laut aufgenommen, weil entsprechend viel Platz für die Rille auf der Schallplatte zur Verfügung steht. Der französische Hersteller MDR, Magnetic Disc Recording, trieb die technisch mögliche Spieldauer in den frühen 1970er Jahren auf die Spitze und brachte unter dem Labelnamen Trimicron LPs heraus, die eine Laufzeit von bis zu 58 Minuten pro Seite aufwiesen. Deren Klangqualität war entsprechend minderwertig, denn diese Länge ließ sich nur durch einen extrem engen Rillenabstand und einen unüblich niedrigen Pegel erreichen. Diese Tonträger ließen sich zudem nur mit besonders sorgfältig eingestellten Abspielgeräten und unter Verwendung fabrikneuer Abtastnadeln benutzen. Lebensdauer. Eine Vinylschallplatte hat bei entsprechender Pflege und richtiger Lagerung eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit. Beim Abspielen mit einer Nadel tritt allerdings mechanischer Verschleiß auf, der die Lebensdauer einer Schallplatte verkürzt und die Klangqualität beeinträchtigt. Dies kann nur durch optische Abtastung vermieden werden, etwa mit einem Laserplattenspieler. Herstellung. Industrielle Pressung. Für die Herstellung einer Schallplatte in großer Stückzahl wird das gemasterte Programmmaterial zunächst mit einem beheizten Schneidstichel in den Lack einer beschichteten Folie geschnitten. Dabei werden nach einer genormten Kennlinie die höherfrequenten Schallanteile angehoben und die tieferen abgeschwächt. Bei der Wiedergabe wird der Frequenzgang umgekehrt entzerrt. Diese Lackplatte wird zunächst mit Silber beschichtet, damit sie elektrisch leitend ist, und dann galvanisch verkupfert oder vernickelt. Diese Metallschicht bildet ein etwa 0,5 mm dickes Negativ, den sogenannten Vater. Von diesen werden in einem weiteren galvanischen Verfahren mehrere positive, die sogenannten Mütter, abgezogen. Diese werden zur Kontrolle der Aufnahme vom Mutterstecher abgespielt und gegebenenfalls nachbearbeitet. Die eigentlichen Pressmatrizen, die Söhne, werden wiederum durch einen galvanischen Prozess aus dem Mutterplatten gefertigt. Um die Haltbarkeit der Pressmatrizen für größere Stückzahlen zu erhöhen, werden diese verchromt. Dieser Vorgang muss für beide Seiten der Schallplatte wiederholt werden. Um den Umweg über Väter und Mütter zu vermeiden, wurde zu Beginn der 1980er Jahre von Teldec das sogenannte DMM-Verfahren entwickelt. Das steht für Direct Metal Mastering. Hier erfolgt der Schnitt direkt in eine auf einer Edelstahlplatte aufgebrachte Kupferschicht, von der dann unmittelbar die Söhne erstellt werden. Dem Vorteil geringerer Verzerrungen stehen die Nachteile geringerer Rillentiefe und Rillenauslenkung gegenüber. Das betrifft die Haltbarkeit und den Wiedergabepegel. Als Rohstoff für die gepressten Schallplatten wird Polyvinylchlorid, das PVC, verwendet, dem etwa 20% Polyvinylacetat, PVAC, und weitere Additive zugesetzt werden. Der eigentliche Rohstoff ist milchig transparent und kann durch Zusatz von Farbstoffen eingefärbt werden. Die früher notwendige Beimischung von Ruß ist heute nicht mehr erforderlich. Es gibt keine erheblichen qualitativen Unterschiede zwischen schwarzen und farbigen Pressungen, auch variiert die genaue Zusammensetzung des Materials zwischen unterschiedlichen Presswerken. Bei der Herstellung einer Schallplatte kann kein wiederaufbereitetes Vinyl, sondern nur reines, frisches PVC-Rohmaterial, das sogenannte jungfräuliche Vinyl, verwendet werden, da beim Recycling das Labelpapier nicht völlig entfernt werden kann und diese Papierreste zu Pressfehlern oder erhöhten Knistern führen können. Der Pressvorgang einer Schallplatte dauert etwa 30 Sekunden. Eine dosierte Menge Rohmaterial von etwa 150 bis 180 Gramm wird zusammen mit den Etiketten zwischen die beiden Pressmatrizen gebracht und bei einem Druck von etwa 80 Kilogramm pro Quadratzentimeter und einer Temperatur von etwa 150 Grad Celsius gepresst. Nach einer kurzen Abkühlphase, in der die Matrizen mit Wasser gekühlt werden, wird die Presse geöffnet und die Schallplatte entnommen. Die Fertigung kann auch teilautomatisiert erfolgen. Nach dem Öffnen der Presse wird die Schallplatte mittels eines Halterings und eines Stanztellers auf den Schneideteller gelegt. Dieser erzeugt zur Fixierung ein Vakuum und wird danach in Rotation versetzt. Ein am Außenrand des Schneidetellers angebrachtes Messer trennt dabei den beim Pressvorgang entstandenen Quetschgrad ab. Anschließend wird die Schallplatte mittels eines Transportarms vom Teller entnommen und bis zum Verpacken auf einer Spindel zwischengelagert. Dabei wird die Schallplatte etwa 10 Sekunden von der Umgebungsluft gekühlt. Währenddessen produziert der Extruder wiederum einen Presskuchen und der Vorgang beginnt von neuem. Spritzguss. Für die Herstellung von kleinen Formaten, das heißt 7-Inch-Singles und kleineren Sonderformaten in großer Auflage, kann auch ein Spritzgussverfahren angewendet werden. Dazu wird heißes Kunststoffmaterial in flüssiger Form zwischen die Matrizen gebracht. Das Material kühlt in der Hohlform ab und erstarrt. Diese Platten haben kein Papieretikett. Stattdessen enthält die Matrize die Beschriftung in erhabener Form, sodass auf der Platte die Beschriftung etwas vertieft ist. In einem weiteren Vorgang wird der Mittelteil der Platte eingefärbt, damit er sich von den vertieften schwarzen Schriftzeichen optisch abhebt. Zumindest ein Teil dieser Platten ist leichter zerbrechlich als übliche gepresste Vinylplatten. Eine Weiterentwicklung des Spritzgusses ist der Pressspritzguss, der auch in der CD-Herstellung verwendet wird. Einzelschnitt. Für sehr kleine Stückzahlen wird das Tonmaterial direkt mit einem Schneidstichel in einen Rohling, dem sogenannten Dubplate, eingeschnitten. Ursprünglich gab es nur Lack-Dubplates. Sie bestehen aus einer dünnen Aluminiumplatte, die mit Polyvinylacetat beschichtet ist, in welches das Audiomaterial geschnitten wird. Lack-Dubplates haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Zur Fertigung von Vinyl-Dubplates werden Rohlinge aus einem PVC-Polyvinylacetat-Gemisch auf einem sogenannten Vinyl-Cutter geschnitten. Das Ergebnis ist eine echte, langlebige Vinyl-Schallplatte, die sich bei fachgerechter Herstellung nicht von gepresstem, handelsüblichem Vinyl unterscheidet. Die Herstellung solcher Einzelstücke ist insbesondere für Produzenten und DJs interessant, die selbst produzierte Stücke schnellstmöglich auf Veranstaltungen ausprobieren möchten oder nicht auf Schallplatte erschienene Titel zum Turntablism verwenden wollen. Sonderformen, Vertikalschriftplatten. Ab etwa 1900 nutzten verschiedene Hersteller, darunter vor allem der französische Konzern Pathé, das sogenannte Vertikalschriftformat. Die Aufzeichnung erfolgte hier nicht durch seitliche Ausschläge, sondern durch eine Auf- und Abbewegung. Als Tonabnehmer fungierte keine Nadel, die die Tiefenunterschiede der Rille schnell zerstört hätte, sondern eine winzige, beweglich gelagerte Saphirkugel, die sich rollend durch die Rille bewegte. Systeme dieser Art blieben besonders in Frankreich und den USA bis in die 1920er Jahre populär. Ungewöhnliche Plattendurchmesser. Neben den Standardplattenformaten mit 25 und 30 cm Durchmesser gab es in der Shellac-Ära eine Vielzahl anderer kommerziell verwendeter Plattendurchmesser. Die kleinsten Serienplatten der Shellac-Ära waren, sieht man von Werbe- und Spielzeugplatten ab, die amerikanischen Durium Junior-Pressungen aus dem Jahre 1930 mit einem Durchmesser von 4 Zoll beziehungsweise 10,2 Zentimetern. Als die größten Serienplatten gelten die gewaltigen Pathé-Konzertpressungen aus der Zeit vor 1914, die einen Durchmesser von 50 Zentimeter aufwiesen. In den USA wurden während und nach dem Zweiten Weltkrieg Rundfunksendungen auf Schallplatten mit 16 Inch beziehungsweise 40 Zentimetern aufgezeichnet und zu den in aller Welt stationierten Truppen geschickt. Anfangs aus Shellac hatten diese sogenannten V-Disc eine für damalige Verhältnisse erstaunlich hohe Tonqualität, sie sind heute gesuchte Sammlerstücke. Rundfunkanstalten verwendeten auch in den 1960er und 1970er Jahren noch zum Teil Platten mit 16-Inch Durchmesser, die auch entsprechend dimensionierte Abspielgeräte erforderten. Sehr selten gibt es auch Platten mit normal großem Außendurchmesser, aber mehr als normal großem Labeldurchmesser innen. Der Rillenring von außen nach innen wird dadurch effektiv schmaler und eine so geschnittene LP wird dadurch de facto zur EP. Ein Beispiel liefert die deutsche Kinderschallplatte Der Froschkönig, die zudem auf farbigem Vinyl gepresst ist. Ungewöhnliche Materialien. Im Verlauf der ersten 70 Jahre der Schallplattenherstellung gab es immer wieder Versuche, den teuren, schwer zu beschaffenden Rohstoff Shellac durch andere, billigere Materialien zu ersetzen. Die britische Firma Nicol Records präsentierte kurz nach 1900 Schallplatten aus einem mit Zelluloid beschichteten Fasermaterial. Wenig später erschienen bei Zonophon in Berlin die ersten sogenannten klingenden Postkarten mit aufgeklebten Schallfolien aus Zelluloid. Die Stahlnadeln der Grammophone zerstörten diese Tonträger allerdings sehr schnell, weil dem verwendeten Zelluloid die nötige Abriebfestigkeit fehlte. Später, nachdem sich die Mikrorille allgemein durchgesetzt hatte, vertrieb Qualiton klingende Postkarten, sogenannte Tonpostkarten, für 45 Umdrehungen pro Minute im Umschlag, um Beschädigungen beim Versand und Staubeinwirkung bei der Lagerung zu vermeiden. Abspielbare Postkarten werden noch heute in kleinen Auflagen hergestellt. Die Berliner Firma Autorekord brachte 1905 eine Pappe-Platte mit Zelluloid-Tonträgerschicht auf den Markt. Auch der britische Neophone-Konzern fertigte um 1906 vorübergehend Platten aus Pappe, die mit einem wachsartigen Trägermaterial überzogen waren und nicht hitzebeständig waren. In den 1920er Jahren produzierte das in Berlin ansässige Unternehmen Metallophon Schallplatten aus lackiertem Stahlblech. Vor allem in der Studiotechnik wurden in den 1940er Jahren Schallplatten aus beschichtetem Glas eingesetzt. Um 1910 präsentierte der Süßwarenhersteller Stollwerk aus Schokolade gepresste Schallplatten, die bekannte Kinderlieder enthielten, nur wenige Male abspielbar waren und anschließend verzehrt werden konnten. Während des Kalten Krieges wurden in der Sowjetunion illegale Aufnahmen teilweise auf gebrauchte Röntgenbilder geschnitten und auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Der Vorteil des Trägermaterials lag in seiner allgemeinen Verfügbarkeit und seiner Flexibilität. Die flexiblen Scheiben konnten besser unter der Kleidung versteckt werden als übliche Platten. Die Qualität der Aufnahmen war naturgemäß sehr schlecht. Aufgrund der Herkunft der Folien wurden diese Tonträger umgangssprachlich als Rock auf den Knochen, Rippen oder einfach Knochen bezeichnet. Die Deutsche Bundesanstalt für Materialforschung und Materialprüfung stellte Ende 2015 zu Werbezwecken eine aus ultrahochfestem Beton bestehende Schallplatte vor. Es sollte die filigrane Formbarkeit des Materials demonstriert werden. Ungewöhnliche Formen und Farben. Vor allem im Bereich der Rockmusik, dem Rap und der elektronischen Musik werden Schallplatten angefertigt, die sich durch ihr Aussehen von der Standardplatte abheben. So sind zum Beispiel die sogenannten Picture Discs recht verbreitet, bei denen transparentes Material um ein gedrucktes Bild herum gepresst wird. Ebenfalls gebräuchlich ist gefärbtes und/oder transparentes PVC. Diese Platten erscheinen oft in einer limitierten Auflage und können einen großen Sammlerwert haben. Eine weitere Variante sind die sogenannten Shape Vinyls. Anders als gewöhnliche Schallplatten sind sie nicht rund, sondern können die ausgefallensten Formen haben, was sich jedoch nur auf den äußeren Umriss bezieht, die Schallaufzeichnung erfolgt in der üblichen Spiralform. Genutzt wird diese Ausgefallenheit als Kombination von Foto und Form. Ein Foto wird nicht auf die runde Schallplattenform verkleinert, sondern das Foto sozusagen aus der Schallplatte ausgesägt. Die Umrisse bilden das Abspielmedium, der Maximalbereich im Innenkreis der Platte enthält die Rillen. Umgekehrte Spiralrichtung, Inside-Out-Cut. Während die Nadel bei normalen Schallplatten von außen nach innen wandert, gibt es auch Formate, die von innen nach außen abgespielt werden. Am bekanntesten in der Schallplattengeschichte sind die Tiefenschriftplatten des französischen Unternehmens Pathé Frères aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Aber auch die von den Reichssendern während der NS-Zeit für den internen Gebrauch und gegenseitigen Austausch produzierten Platten gehörten teilweise dazu. Plattenteller drehen sich normgemäß von oben betrachtet nach rechts, also im Uhrzeigersinn, die ruhig stehende Nadel also relativ zur sich bewegenden Platte links herum. Die normale Rille führt links herum von außen nach innen. Die Rille einer Platte mit sogenanntem Inside-Out-Cut führt jedoch als Spirale links herum betrachtet nach außen und im Betrieb die Nadel ebenso. Nahe dem äußeren Rand muss jedenfalls die Rille einen Abschlusskreis bilden, denn Plattenspieler schalten hier nicht ab. Die Umkehrung der Spiralrichtung kann auch aus rein klanglichen Gründen von Vorteil sein. Eine niedrigere Laufgeschwindigkeit verursacht weniger Laufgeräusche, während eine höhere Laufgeschwindigkeit lauteres und dynamischeres Material sicherer wiedergeben kann. So können beispielsweise Musikstücke optimal untergebracht werden, welche leise beginnen und laut enden, ohne die Nachteile der sonst üblichen Laufrichtung von außen nach innen in Kauf nehmen bzw. durch entsprechende klangliche Veränderungen kompensieren zu müssen. Platten mit atypischen Mittellöchern. Ein besonders in den USA vor 1914 verbreitetes Phänomen waren Schallplatten mit besonders großen Mittellöchern. Plattenhersteller wie Aretino und Busy Bee versuchten auf diesem Gebiet eigene Standards zu setzen. Hintergrund waren keine technischen Überlegungen, sondern bloße Vermarktungsstrategien. Ungewöhnlich kleine Mittellöcher, die aus einer vom westlichen Standard abweichenden Industrienorm resultierten, waren dagegen ein Merkmal sowjetischer Schallplatten aus den 1920er und 1930er Jahren. Ende der 1950er brachte Seeburg, ein US-amerikanischer Hersteller von Musikboxen, einen speziellen Plattenwechsler heraus und ein Schallplattenformat, das 22 cm Durchmesser, Mittellöcher von 5 cm und eine Geschwindigkeit von 16 2/3 Umdrehungen pro Minute hatte. Dieser war für Untermalungsmusik gedacht. Platten mit konstanter Abtastgeschwindigkeit. Der Weg, den die Nadel beim Abspielvorgang auf der Platte pro Umdrehung zurücklegt, wird durch den schneckenförmigen Verlauf der Schallrille mit zunehmender Abspieldauer kleiner. Da bei konventionellen Platten die Drehzahl des Plattentellers konstant bleibt, sinkt so die Geschwindigkeit der Nadel relativ zur Plattenoberfläche vom äußeren Rand der Platte bis zum inneren kontinuierlich ab. Diese Veränderung ist unter bestimmten Umständen akustisch wahrnehmbar. Um das Phänomen zu beseitigen, wurde seit den 1920er Jahren mit Platten experimentiert, die durch permanente Anpassung der Drehzahl eine konstante Lineargeschwindigkeit aufwiesen. Jedoch musste jedes Abspielgerät mit einer speziellen Vorrichtung ausgerüstet und justiert werden. Eine dieser Vorrichtungen war in den USA der sogenannte World Disc Record Controller. Durchgesetzt haben sich solche Systeme nicht. Bei digitalen optischen Medien wie der mit Puls-Pausenlängen kodierten Laserdisc und später auch der Compact Disc sowie deren Nachfolgern sind entsprechende Techniken einfacher zu implementieren, weil eine dynamische Zwischenspeicherung den Gleichlauf von der Platte entkoppelt. Platten mit mehreren Rillen. In den frühen 1930er Jahren gab es Schallplatten mit 4 Rillen, die Serie für die gute Hausmusik. Am Anfang jeder Seite befand sich eine Rille mit dem Kammerton A, nachdem man seine eigenen Instrumente stimmen konnte. Erst nach erneutem Aufsetzen des Tonabnehmerarmes begann mit der zweiten Rille der Titel zum Mitspielen und Mitsingen. In der Frühphase des Selbstschneidens von Schallplatten waren mehrere Sektionen üblich, jede mit einer Rille, bis zur vollständigen Füllung, um Rohlinge zu sparen. Jede Sektion besaß an ihrem Ende eine eigene Auslaufrille und man musste den Tonabnehmer per Hand am Beginn der nächsten Sektion aufsetzen, wenn man die Wiedergabe fortsetzen wollte. Multigroove. Vereinzelt wurden Schallplatten mit 2 oder mehr ineinander verschränkten, parallel laufenden Rillen veröffentlicht. So ist es vom Zufall abhängig, in welcher Rille der Tonarm aufsetzt, sodass der Hörer zunächst nicht weiß, welche Musik er zu hören bekommen wird. Allgemein bekannt wurde diese Technik 1979 mit einer Sonderpressung der Hitsingle Pop Music von Robin Scott, die auf derselben Seite auch das Stück Am Factor enthielt und laut Werbetext auf dem Plattencover als The First Double Groove Disc vermarktet wurde. Jedoch hatte die Komikergruppe Monty Python bereits 1973 die Three-Sided LP Matching Tie and Handkerchief veröffentlicht, die zusätzlich für Verwirrung sorgte, weil beide Plattenseiten mit identischen Labels versehen waren. Vorder - und Rückseite konnten aber bei genauem Hinsehen an der eingeprägten Matrizennummer unterschieden werden. 1975 kam die Platte Wim Tölke präsentiert: Der große Preis, die volkstümliche Schlager-Starparade heraus. Der erste Titel auf der A-Seite ist ein mit Musik unterlegtes und von Wim Tölke kommentiertes Autorennen, bei dem je nach getroffener Einlaufrille einer von drei Wagen gewinnt. Beliebt waren Multigroove-Schallplatten vor allem bei der Veröffentlichung desselben Songs in verschiedenen Versionen, wegen des höheren Platzbedarfs meist als 12″-Single herausgebracht. 2009 wurde die Dreifach-A-Single Himmelblau perfekt breit der Band Die Ärzte auf einer 12″-Vinyl-Schallplatte mit Dreifach-Helix auf den Markt gebracht. Schallplatten als digitale Datenträger. Jeder Audioträger kann nach Modulation, das heißt digital zu analoge Umwandlung mit einem Digital-Analog-Umsetzer, auch zur Speicherung digitaler Inhalte zweckentfremdet werden. Zur Rückgewinnung der Daten benötigt man einen Demodulator. Diese Verfahren fanden besonders in der Ära der Heimcomputer bzw. Kleincomputer in den 1980er Jahren großen Anklang, wobei dafür nur selten eine Schallplatte genutzt wurde. Das Standardmedium war die ebenfalls für Tonaufzeichnung konstruierte Magnetband - bzw. Audiokassette. In meist als Datasette bezeichneten Laufwerken, die technisch gesehen Kassettenrekorder waren, die allerdings im Laufe der 1980er Jahre von den deutlich schnelleren und komfortableren Diskettenlaufwerken abgelöst wurden. Die einzige in größerer Stückzahl produzierte Datenschallplatte war eine Pressung des DDR-Jugendradios DT64, die häufig benutzte Software für die Kleincomputer KC85, HC900, Z1013 und anderen enthielt. Sie wurde zusammen mit einem Buch vertrieben. Auch die deutsche Band Welle Erdball presste 2005 auf ihrer ersten Vinyl-Veröffentlichung Horizont-Erweiterungen, ein Programm für den Heimcomputer Commodore 64. Nach Umkopieren auf eine Magnetbandkassette konnte man es über eine Datasette auf dem C64 ausführen. Ein weiteres Beispiel liefert die Synthpop-Band Information Society mit ihrem Album Love and Peace Incorporated, die aus Spaß auf diese Weise einen kurzen Text hinterlegte. Dessen Dekodierung wurde allerdings dem Anwender überlassen. Digitale Vinylsysteme verwenden Timecode-Platten, die keine Musik enthalten, sondern ein digitales Zeitsignal, das von einer Software ausgewertet wird. Die Technik erlaubt es, jederzeit die Geschwindigkeit und die Position des Tonarms auf der Platte zu bestimmen und quasi verzögerungsfrei auszuwerten. Die Timecode-Vinyl kann so zum Steuern von digitalen Musikdateien, zum Beispiel im MP3-Format, genutzt werden. Der Plattenspieler dient dabei als Steuerinterface. Vinyl-Video. Der Wiener Künstler Gebhard Sengmüller stellte Ende der 1990er Jahre gemeinsam mit dem Physiker Martin Diamant ein System vor, mit dem es möglich war, Videofilme auf gewöhnlichen Langspielplatten zu speichern. Die Videobilder wurden dabei in analoger Form auf die Platten gepresst. Da eine Schallplatte bedingt durch die maximale speicherbare Frequenz von knapp 20 kHz nur eine sehr geringe Bandbreite zuließ, musste das Videosignal sehr stark komprimiert und dann in ein Tonsignal umgewandelt werden, das dann auf die Schallplatte gepresst werden konnte. Das resultierende Bild war aus diesem Grund nur schwarz-weiß, die Bildfrequenz war gegenüber einem gewöhnlichen Fernsehbild stark reduziert und die Auflösung lag weit unter der von VHS. Zusätzlich kam es, bedingt durch die fehleranfällige analoge Speicherung, zu vielen Bildstörungen wie Flimmern und Zittern. Aufgrund dieser technischen Einschränkungen erinnerten die so wiedergegebenen Filme qualitativ eher an die Anfangszeit der Fernsehgeschichte. Zur Wiedergabe konnte jeder gewöhnliche Plattenspieler verwendet werden, wobei ein zusätzliches Gerät benötigt wurde, das die analogen Signale mit Hilfe digitaler Technik dekodierte und wieder in ein standardisiertes PAL - oder NTSC-Videosignal umwandelte. Das Projekt war rein als Experiment und technische Spielerei gedacht, um eine Lücke in der Geschichte der Videoaufzeichnung zu schließen, zumal zu jener Zeit bereits eine Vielzahl an sehr hochwertigen Videosystemen auf dem Markt existierte. Entsprechend wurde Vinylvideo im 1950er-Jahresstil beworben. Es wurde nur eine sehr geringe Stückzahl an Decodern gefertigt und insgesamt waren nur wenige Dutzend Titel erhältlich, wobei es sich großteils um Kurzfilme von Independent-Künstlern handelte. Flexible Disc, Flexi-Disc. Die flexible Disc, auch genannt Flexi-Disc, Schallfolie oder Flexi, ist eine Schallplatte aus sehr biegsamem Material. Zumeist sind es Folien aus Polyethylen oder ähnlichen Kunststoffen. Flexi werden zum Beispiel als Beilage in Fanzine oder Kinderzeitschriften verwendet. Zum Abspielen ist als Unterlage eine normale Platte mit kleinem Mittelloch notwendig. Aus technischen Gründen sind sie oft nur einseitig bespielt. Die Tonqualität ist schlechter als bei Vinylschallplatten. Vinyldisc. Eine Kombination aus analoger Schallplatte und CD bzw. DVD wird seit Herbst 2007 exklusiv von der deutschen Firma Optimal Media GmbH gefertigt und vermarktet. Die geschützte Vinyldisc hat die Größe einer CD und enthält auf der silbernen Unterseite digitale Informationen sowie auf der schwarzen Oberseite eine Schallplattenrille für die Wiedergabe auf analogen Plattenspielern mit einer Spielzeit von bis zu 3 Minuten bei 33 1/3 Umdrehungen pro Minute. Die Zentrierung auf dem Plattenteller erfolgt mittels eines beigefügten Adapters. Die Vinylseite kann mit bis zu 3 Farben im CD-Siebdruck bedruckt werden. Dabei wird die Oberfläche zusätzlich mattiert, um das Aussehen eines herkömmlichen Schallplattenetiketts zu simulieren. Hauptverwendungszweck ist die Promotion neuer Musiktitel, wobei auf dem digitalen Part zusätzlich Informationen, Videoclips oder Computerspiele untergebracht werden können. Die eigentliche Idee stammt von dem kleinen Label Squooch Records aus Österreich. Es veröffentlichte bereits im Januar 2007 die erste Kleinserie einer Vinyldisc im sogenannten Digital Vinyl Trash Club, ohne sich das Format rechtlich schützen zu lassen. Werbung im Kino. Bis in die 1970er Jahre war es im Kino üblich, Werbedias vor dem Hauptfilm zu zeigen. Musik und Texte zu einzelnen Dias wurden auf Schallplatten bereitgestellt. Der Vorführer musste zu jedem Dia manuell die passende Werbesingle abspielen. Sprechpuppen. In Sprechpuppen für Kinder wurden sehr kleine, auswechselbare Schallplatten eingesetzt, die nach dem Grammophon-Prinzip abgespielt wurden, sogenannte Minifon-Platten. Auch in andere Spielzeuge wurden kleine Schallplatten zur Tonwiedergabe eingebaut. Eine musikalische Verwendung fanden diese Platten im Werk Chöre und Soli der deutschen Band Die tödliche Doris. Voyager Golden Records. Die Voyager Golden Records sind Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen, die an Bord der beiden 1977 gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind. Sie sind vergoldete Scheiben aus Kupfer mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern, die Grußbotschaften, Geräusche und Musik enthalten, außerdem analog gespeicherte Bilder. Pressgewicht. Es werden Pressungen unterschiedlicher Gewichte angeboten. Bei Langspielplatten beispielsweise 120, 130, 140, 150, 180, 200 Gramm und so weiter. Jeweils ohne Innenhülle und Cover gewogen. In den 1970er und 1980er Jahren waren 120 bis 140 Gramm üblich. Heute werden oft 180 Gramm gewählt. Mit dem höheren Gewicht soll der Eindruck eines besseren Klanges verbunden werden. Dafür gibt es jedoch keinen technischen Grund. Die Schneidtiefe der Rillen liegt so deutlich unterhalb der halben Dicke auch sehr dünner Platten, dass die zusätzliche Materialstärke keinen Gewinn bringen kann. Auch der eigentlich naheliegende Gedanke, eine massereichere Platte neige weniger zur thermischen Verformung als eine leichte, entspricht nicht den Tatsachen. Tatsächlich halten 180 Gramm Platten wegen ihrer Masse sogar schwerer die Form als die üblichen 130 Gramm Platten. Es handelt sich bei 180 Gramm Vinyl also um einen reinen Marketing-Gag für besonders hochpreisige Produkte. In Blindtests zeigte sich, dass die Hörer das Klangbild der dünnen Erstausgaben aus den 70er und 80ern gegenüber den schweren 180 Gramm Pressungen bevorzugten. Entscheidend für den Klang ist nicht das Gewicht der Platte, sondern ihr Zustand, die Aufbereitung der Mutterbänder, die Sorgfalt der Ton- und der Schneidingenieure sowie die Qualität des PVC-Materials. Maßnahmen gegen die statische Aufladung. Neuere Schallplatten bestehen aus dem Nichtleiter Polyvinylchlorid samt Zusätzen und ziehen somit durch elektrostatische Aufladung des Materials Staub und Schmutz an. Außerdem reibt die Platte in der Innenhülle, wenn sie aus ihr herausgezogen wird. Es gibt in der Geschichte der Schallplatte daher eine Vielzahl von Methoden, die Platten zu entladen und die Rillen sauber zu halten. Die Anti-Static-Auflage wird auf dem Plattenteller gelegt und soll durch ihr elektrisch leitfähiges Material die Aufladung reduzieren. Das Anti-Static-Tuch ist ein chemisch imprägniertes Tuch mit manchmal leicht klebriger Oberfläche, mit dem die Platten vor dem Abspielen entstaubt werden. Mit Anti-Static-Spray wird die Oberfläche der Platte besprüht. Zur Entladung mit Piezoelektrizität brachte die Firma Polydor in den 1980er Jahren einen batterielosen Stab in den Handel, der durch Hin- und Herbewegen des Oberteiles einen Piezokristall zur Abgabe von Funken an der Unterseite anregte. Den Stab bewegte man über die Oberfläche der Platten und neutralisierte durch das erzeugte Gewitter einen Teil der statischen Aufladung. Unter dem Markenname Discofilm wurde ein Spray vermarktet, das aus der Sprühdose mit einem Schwamm oder einer drehbaren Wanne auf die Schallplatte aufgebracht wurde. Nachdem die Chemikalie getrocknet war, bildete sie einen zusammenhängenden Film, der auch in die Rillen hineinreichte. Man konnte ihn nach dem Eintrocknen, also nach ca. 15 bis 20 Stunden, an einem Stück abziehen und somit auch Schmutz und Festkörper aus den Rillen entfernen. Das Produkt nebst Applikator gibt es seit einigen Jahren wieder auf dem deutschen Markt. Es eignet sich für die tiefengründliche Reinigung kleinerer Plattenbestände und einzelner Platten. Als Nebeneffekt verringert sich die statische Aufladung der Platte. War eine Schallplatte durch statische Aufladung stark verschmutzt, wurde sie in einer wässrigen Tensidlösung gewaschen. Hinterher war es zwingend notwendig, die Platte mit destilliertem Wasser nachzuspülen, um die Reste des Reinigungsmittels und das kalkhaltige Wasser zu entfernen. Anfang der 1980er Jahre kamen Schallplattenbürsten mit extrem dünnen, leitfähigen Kohlenstofffaserborsten auf den Markt. Durch den Körperkontakt mit dem Bürstengehäuse konnten statische Aufladungen abgeleitet werden. Eine Apparatur brachte die Firma Maxell gegen Mitte der 80er Jahre auf den Markt. Bei diesem System rotierte ein kleines Gerät auf der Platte, an dessen Unterseite eine breite Bürste aus sehr weichen, leitfähigen Kohlenstofffasern den Schmutz aus den Rillen bürstete. In nach wie vor erhältlichen Schallplattenwaschmaschinen wird die Platte in einem geschlossenen System nass gereinigt, teilweise zusätzlich auch mit Ultraschall. Anschließend werden die Rillen durch starken Sog einer Vakuumpumpe von Schmutz und Reinigungslösung befreit. Nassabspielen von Schallplatten. Beim Nassabspielen läuft außer dem Tonarm noch ein zusätzlicher Reinigungsarm auf der rotierenden Platte, an dessen Unterseite sich eine kleine Bürste befindet, die die Rillenflanken mit einem Gemisch aus destilliertem Wasser und Isopropanol benetzt. Das reinigt die Flanken und schwemmt verbleibende Staubartikel auf, sodass sie sich beim Abtasten nicht störend bemerkbar machen. Nach dem Verdunsten des Flüssigkeitsfilms verbleiben jedoch geringe Rückstände in der Rillenflanke und die verbliebenen Staubpartikel haften jetzt fester an der Oberfläche als zuvor. Daher sollten einmal nass abgespielte Schallplatten auch künftig nur nass abgespielt werden. Außerdem muss beim Nassabspielen die Umdrehungsgeschwindigkeit des Plattentellers neu eingestellt werden, da die zusätzliche Bürste die Platte beim Drehen leicht abbremst. Der Artikel Schallplatte, Kapitel Technische Daten, Herstellung, Sonderformen, Pressgewicht, Maßnahmen gegen die statische Aufladung und Nassabspielen von Schallplatten wurde vom Benutzer Blick am 10. Dezember 2023 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Schallplatte. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.